Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn es dauert, bis offene Stellen nachbesetzt werden können, weil es nur wenige Fachkräfte gibt, dann müssen Unternehmen neue Wege gehen. Denn wenn sich die Bewerber aussuchen können, wo sie anheuern, dann werden weichere Faktoren wichtiger, um Fachkräfte anzuwerben und auch zu halten. Beispielsweise, wie familienfreundlich der jeweilige Arbeitgeber ist. Welche Bedeutung Familienfreundlichkeit hat, damit befassen wir uns heute. Und wir schauen auf die Energiepreispauschale. Die können Studierende noch bis Ende diesen Monats beantragen. 200 Euro gibt es steuerfrei, aber es hapert bei den Anträgen. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Über den Fachkräftemangel berichten wir häufig hier bei Campus und Karriere. Es ist für die meisten Unternehmen und Behörden ja schon heute eine reale Situation, dass sie offene Stellen nicht neu besetzen können oder dass sie lange suchen müssen, bis sie eine Nachfolgelösung für Kolleginnen und Kollegen finden, die beispielsweise bald in Rente gehen. Und bestenfalls ja auch Menschen finden, die fachlich passen. Es müssen also gute Argumente her, damit Stellen besetzt werden können, und dabei spielt die Familienfreundlichkeit eine immer bedeutendere Rolle. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, also dem IW, und an der hat Dr. Andrea Hammermann mitgearbeitet. Sie ist am IW Expertin für Arbeitsbedingungen und Personalpolitik. Frau Dr. Hammermann, was fällt denn für Sie unter familienfreundlich?
Familienfreundlichkeit, das große Bandbreite an möglichen Maßnahmen. Was man klassischerweise darunter versteht, also gezielte Maßnahmen, um Eltern zu fördern oder bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, aber natürlich auch das große Thema, Menschen, die Angehörige pflegen, zu unterstützen. Das sind die zwei großen Säulen. Aber auch die Arbeitszeitflexibilität spielt eben eine enorme Rolle. Das heißt, wenn das Kind mal krank ist, dann flexibel vielleicht auch im Homeoffice arbeiten zu können oder Gleitzeit nehmen zu können. Das heißt, mal später zu beginnen, mal früher aufzuhören, wenn irgendwas in der Kita ist.
Wie sehr nutzen Unternehmen schon solche Maßnahmen, um die Familienfreundlichkeit zu erhöhen?
Ja, das schauen wir uns jetzt seit fast 20 Jahren im Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit an. Und es ist tatsächlich so, dass die Instrumente bei den flexiblen Arbeitszeiten, bei der Elternförderung und der Pflege doch kontinuierlich angestiegen sind. Das sehen wir auch im Bewusstsein der Unternehmen für dieses Thema. Und gerade wenn es um das Thema mobiles Arbeiten geht, dann haben wir natürlich jetzt auch, nicht jede Maßnahme ist für jede Tätigkeit gleich möglich, aber es gibt eben eine große Bandbreite möglicher Maßnahmen. Man kann nicht alles im Homeoffice machen, aber gerade beim Thema Arbeitszeiten, auch da gibt es flexible Möglichkeiten, selbst wenn ich in Schicht arbeite oder wenn ich sehr feste Arbeitszeiten habe, die an Öffnungszeiten gebunden sind. Sowas lässt sich auch gut organisieren, wenn man eben das auf ein Team verteilen kann, dass nicht jeder wirklich die gesamten Bandbreiten immer abdecken muss. Und da sind die Unternehmen viel flexibler geworden.
Ein Team wird ja in der Regel auch geführt, also von der Führungskraft. Wie sehr hat sich da Ihrer Meinung nach das Bewusstsein auch verändert, dass das eben okay ist, dass mal jemand vielleicht eben diese Randzeiten nutzt oder zu Hause ist und von da aus arbeitet?
Es ist ganz wichtig, dass die Führungskraft das unterstützt. Man kann ein großes Instrumentarium an Maßnahmen im Unternehmen haben. Es kommt beim Einzelnen aber eben nicht an, wenn die direkte Führungskraft das nicht auch wohlwollend unterstützt und dich mit so einem Augenzwinkern sagt, jetzt macht jemand mal früher frei, dann wird das eben deutlich seltener genutzt, weil die Menschen Angst haben, dass sich das negativ auf ihren beruflichen Erfolg und möglicherweise ihre Karriere auswirkt. Die Führungskräfte sind elementar wichtig und mein Eindruck ist schon, das sehen wir eben auch an der Unternehmenskultur, die wir kontinuierlich messen, die ist deutlich angestiegen. Wir nennen das ausgeprägt Familienfreundlichkeit. Und da sind die Führungskräfte mit drin in diesem Konzept. Wir messen nämlich, ob die Führungskräfte aktiv ihre Mitarbeitenden eben auch animieren, unterstützen, diese Leistung in Anspruch zu nehmen.
Messen Sie auch, wie sehr die Multiplikatoren sind und vielleicht auch vorleben?
Auch das Vorleben ist ein wichtiger Aspekt. Wir messen auch, jetzt unter dem Aspekt der Väterführung hatten wir einen Schwerpunkt im aktuellen Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit, wo wir auch fragen, ob die Führungskräfte selber Elternzeit machen oder ob die Unternehmen das mitdenken, dass es eben auch möglich sein muss und Führungskräfte selber in Teilzeit arbeiten. Das ist ehrlicherweise gesagt noch nicht so weit verbreitet, gerade Teilzeit unter Führungskräften. Aber auch da passiert ein Umdenken dort, wo es möglich ist. Jetzt muss man sagen, Führungskräfte haben immer noch mal besondere zeitliche Anforderungen, was Flexibilität angeht, weil bei gewissen Projekten ist es einfach notwendig, dass dann auch die Führungskraft erreichbar ist. Aber da spielt eben die Kultur eine ganz elementare Rolle. Und dafür sind die Führungskräfte eben auch mitverantwortlich. Sie sind einerseits Multiplikatoren für eine gute Vereinbarkeit ihrer Mitarbeitenden, aber auch natürlich selber Adressat, weil sie auch Vereinbarkeitsbedürfnisse haben.
Manche Maßnahmen sind ja aber wahrscheinlich auch mit Kosten einfach verbunden. Wenn man gegebenenfalls ein Familienzimmer einrichtet, in dem jemand dann sein Kind mitnehmen kann, weil eben die Kita-Betreuung nicht gegeben ist oder vielleicht doch ein leichter Schnupfen dazu führt, dass man das Kind eher mitnimmt, wenn man nicht zu Hause arbeiten möchte. Ist das ein Problem aus Sicht vieler Unternehmen, dass Familienfreundlichkeit Kosten nach sich zieht? Oder denken Unternehmen aus ihrer Sicht da mittlerweile anders?
Was sich verändert hat, ist, dass wir auf einen Arbeitnehmermarkt zusteuern. Das heißt, Beschäftigte können die Wünsche, die sie haben, ihre Vereinbarkeitsbedürfnisse deutlich besser durchsetzen im Unternehmen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil es eben wichtig ist, für die Unternehmen ihre Mitarbeitenden auch zu binden, sind solche Maßnahmen dann eben auch eher möglich, weil man einfach weiß, die Kosten, jemanden zu verlieren, sind um einiges höher als die Investitionskosten dann möglicherweise in ein Eltern-Kind-Zimmer. Es gibt aber auch Maßnahmen, da sehen wir eigentlich keinerlei Fortschritte, zum Beispiel die betrieblichen Kita-Plätze. Da sind die Unternehmen zurückhaltend. Unsere deutsche Wirtschaft besteht vor allen Dingen aus Mittelständlern, aus kleinen Unternehmen. Für die rechnet sich das einfach nicht. Das ist etwas, was Betriebe dann doch auch nicht leisten können.
Wer profitiert denn auf der Seite der Mitarbeitenden besonders davon, wenn das Umfeld familienfreundlich gestaltet ist? Lässt sich das an Hierarchieebenen oder auch am Geschlecht festmachen?
Das hängt von den Tätigkeiten ab. Nicht jede familienfreundliche Maßnahme ist für jede Tätigkeit gleich möglich. Wir sehen natürlich schon nach beschäftigten Gruppen auch Unterschiede der Inanspruchnahme. Grundsätzlich muss man mitdenken, dass die Flexibilität des einen möglicherweise weniger Flexibilität für jemand anderes im Team bedeutet. Wenn ich Ansprechzeiten abdecken muss oder Öffnungszeiten abdecken muss, dann muss das Team das untereinander regeln. Und in Teams, die einen hohen Reifegrad haben, würden wir jetzt sagen, die gut miteinander arbeiten, funktioniert das sehr, sehr gut. In Teams, wo man das Gefühl hat, dass sich einer doch deutlich besser durchsetzen kann als jemand anderes, ist die Führungskraft gefragt. Und dann bedeutet das tatsächlich deutlich mehr Koordinationsaufwand für Führungskräfte, weil die eben verhindern müssen, dass nur eine Person im Team immer von Flexibilität auch profitiert.
Sagt Dr. Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Sie ist dort Expertin für Arbeitsbedingungen und Personalpolitik. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Diese Woche hat in Frankreich die Schule wieder begonnen und die Regierung hat eine neue Regel eingeführt. Frauen und Mädchen in Schulen ist das Tragen einer Abaya untersagt. Das sind lange Überkleider, die in vielen muslimisch geprägten Ländern getragen werden. Mit dem Erlass will Bildungsminister Gabriel Attal verhindern, dass nicht sofort erkennbar ist, welche Religion die Schülerinnen haben, wenn sie die Schule betreten. Denn Frankreich versteht sich als laizistisches Land. Das heißt, dass religiöse Zeichen den öffentlichen Raum nicht dominieren dürfen und der Staat umgekehrt neutral gegenüber allen Religionen sein soll. Im Vorfeld hat es viele Diskussionen deswegen gegeben. Und Julia Borutta fasst zusammen, wie der erste Schultag in Frankreich gelaufen ist.
Am Morgen nach dem ersten Schultag ist das Abaya-Verbot auf allen Nachrichtenkanälen. Im Informationssender BFM-TV verkündet der Bildungsminister Gabriel Attal eine erste Bilanz. Landesweit seien gestern 298 Schülerinnen mit Abaya zum Unterricht erschienen. Das Lehrpersonal hat dann mit ihnen gesprochen, ihnen die neue Regel erklärt, die Gründe dargelegt und versucht, sie zu überzeugen. Und die allermeisten haben sich der Regel gebeugt. Das ist mir wichtig. Wenn man eine Regel erklärt, kann man sie auch anwenden.
appliquer.
Am Ende, so Attal im Interview, hätten sich in ganz Frankreich 67 Schülerinnen geweigert, das weite Gewand abzulegen. Auch Iris ist gestern Morgen mit einer langen schwarzen Abaya zur Schule gegangen. Zusätzlich hat die junge Frau schwarze Handschuhe angelegt. Dem Fernsehsender France 2 erklärt sie vor dem Schulgebäude: Man ist gestresst, versucht den Mitgliedern der Schuldirektion auszuweichen, weil sie einen vielleicht ansprechen werden. Das ist wirklich anstrengend. Iris muss ihre Abaya schließlich ablegen. Doch auch ihre Mitschülerin Chaynesse ist von der Lehrerin angesprochen worden. Die Gymnasiastin trägt keine Abaya, aber einen langen weißen Rock und einen weißen Oversize-Pullover mit ausgestellten Ärmeln. Wir waren im Klassenraum. Die Lehrerin hat mich gefragt, ob ich morgens darüber nachdenke, wie ich mich kleide. Ich habe gesagt ja und dass ich mich wirklich bemüht habe, mit meinem Outfit regelkonform zu sein. Der Fall von Chaynesse zeigt, das Abaya-Verbot wird auch in Zukunft an den Schulen für Debatten zwischen Lehrerinnen und Lehrpersonal sorgen. Deshalb wird nun der Ruf nach einer Schuluniform laut. Bildungsminister Gabriel Attal, aber auch Präsident Macron wollen es den Schulen in einer Pilotphase erlauben, die Schuluniform auszuprobieren. Wie die aussehen könnte, ist völlig offen, erklärt gestern Abend Präsident Macron im Gespräch mit dem YouTuber Hugo Travers auf dessen gerade bei jungen Leuten sehr populärem Kanal. Ich bin dafür, das auszuprobieren. Es gibt ja nicht nur die Uniform, sondern auch die Einheitskleidung. Man könnte zum Beispiel sagen, ihr zieht alle eine Jeans, ein T-Shirt und eine Jacke an. Heute wird sich der Staatsrat mit dem Abaya-Verbot befassen. Eine Vereinigung zum Schutz der Rechte von Muslimen hat ihn angerufen, um das Verbot doch noch zu stoppen. Doch dass die Richter es rückgängig machen, ist unwahrscheinlich. Sicher hingegen ist, dass die Debatte um die beste Durchsetzung des strengen Laizitätsgesetzes weitergehen wird. Denn sollte nun die Schuluniform tatsächlich Schule machen, werden sich wiederum Gegner und Befürworter des Einheitslooks attackieren. Für die einen wäre die Schuluniform ein Angriff auf die Liberté, die Freiheit des Einzelnen. Für die anderen wäre sie das einzig wahre Mittel, die Egalität, die Gleichheit zu garantieren.
Austausch macht Schule heißt eine Initiative bundesweiter Fach- und Förderstellen für die internationale Jugendarbeit. Und auf deren Initiative haben Landtagsabgeordnete aus 11 Bundesländern eine Erklärung unterschrieben, die einen Jugend- und Schüleraustausch im Bildungssystem für alle Kinder empfiehlt. Jede Schülerin, jeder Schüler soll mindestens einmal in der Schulzeit einen Austausch ins Ausland gemacht haben. Und Bernd Böttcher ist Projektleiter bei der Initiative Austausch macht Schule. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Schülerinnen und Schüler denn überhaupt an einem Austausch aktuell teilnehmen.
Es gibt eine Studie, die die Robert-Bosch-Stiftung und das Bundesjugendministerium angestellt haben, 2018 veröffentlicht, die sagt, dass etwa 26% der jungen Menschen einer Generation an solchen Austauschen teilnehmen.
Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig, dass jede Schülerin, jeder Schüler ein solches Angebot bekommen soll?
Weil viele die Angebote, die jetzt schon auch bestehen, gar nicht als an sie gerichtet wahrnehmen. Also Austausch ist heute etwas, an dem oft nur Schülerinnen und Schüler an Gymnasien teilnehmen. Viele glauben, dass sie vielleicht von der sprachlichen, von der Fremdsprache her nicht geeignet sind, dass sie dem irgendwie nicht gewachsen seien. Dabei kommt es gar nicht darauf an, sondern so eine Austauscherfahrung ist etwas, was gerade der Jugend in der Zeit der Schule wirklich prägt fürs Leben. Und wir glauben halt, dass wirklich jeder mal eine internationale Erfahrung in so einem geschützten Raum wie mit den Klassenkameraden machen sollte. Und Austausch heißt für uns eben nicht nur eine Klassenfahrt ins Ausland zum Skifahren, sondern tatsächlich Begegnung mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern und dadurch die andere Kultur zu erfahren. Das ist einfach eine Horizonterweiterung, die sollte jeder mal mitmachen.
Woran scheitern denn dann diese Austausche? Also nur daran, dass Leute nicht bemerken, dass es so ein Angebot gibt? Da gibt es ja auch Lehrkräfte, die einen darauf hinweisen könnten oder die es selber anschieben könnten.
Ja, genau, hinweisen könnten. Aber schon an manchen Schulen, die jetzt keine Gymnasien sind, sagen Lehrer, naja, das ist vielleicht nichts für unsere Schülerinnen und Schüler. Oder bei uns gibt es gar keinen Polnischunterricht oder Tschechisch oder so. Warum sollten wir nach Polen fahren? Das ist das Erste. Das andere ist, dass natürlich die Belastung für die Lehrkräfte sehr groß ist und dass bei diesen Austauschen es sehr oft auf das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ankommt. Und wenn die Belastung der Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern so groß ist, wie das im Bildungssystem heute ist, oder wenn das in der Schule nicht explizit ein Programm ist, wo die Schulleitung gesagt hat, wir möchten internationale Kontakte pflegen, dann fällt das hinten runter. Dann wird das als ein On-Top-Angebot angenommen, was wir uns vielleicht gar nicht leisten können.
Das Thema Leisten ist ja sicherlich auch ein Stichwort, was in Richtung der Eltern geht, an Austausch, gerade wenn der über einen längeren Zeitraum geht, von vielleicht 10, 14 Tagen, ist ja auch mit hohen Kosten verbunden, Anreisen. Dann braucht man entsprechendes Taschengeld. Wie sehr schrecken Finanzen auch davor ab, dass Austauschprogramme dann möglich sind?
Ich denke, das ist tatsächlich also etwas, was nicht immer der Realität entspricht. Also es gibt viele Förderprogramme und viele Schulen sind auch über Programme wie Erasmus Plus oder so akkreditiert. Aber es ist natürlich ein Aufwand, solche Förderungen einzuwerben. Das sind Förderungen, die oft aus öffentlichen Kassen kommen. Das heißt, da muss man Anträge stellen. Es ist auch sehr oft undurchsichtig, welche Anträge man stellen kann, wie aufwendig das ist etc. Also ich glaube, es mangelt hier auch an einer Information der Lehrerinnen und Lehrer, Informationen auch der Eltern. Und man glaubt, das kostet unheimlich viel. Aber gerade ein Austausch wird öffentlich gefördert, ist letztlich vielleicht nicht ganz so teuer wie eine Klassenfahrt ins Ausland, die an manchen Schulen ja gemacht wird, ohne dass es einen Begegnungscharakter hat.
Weil im Austausch eben die Möglichkeit besteht, in der Familie unterzukommen?
Das ist das eine, richtig, Gastfamilienaufenthalte sind das andere, aber eben es besteht die Möglichkeit, Zuschüsse vom Land, vom Bund, von der Europäischen Union zu bekommen. Das besteht bei Klassenfahrten so nicht.
Jetzt haben Sie es eingangs schon angesprochen, dass man vielleicht nicht unbedingt direkt auf die Idee kommt, nach Polen oder Tschechien zu fahren, auch wenn es das grenznahe Nachbarland ist, weil einem die Sprachkenntnisse fehlen. Aber wie sinnvoll ist es denn, in ein Land zu fahren, in dem ich dann ja nur bedingt mit meiner Umgebung auch kommunizieren kann?
Es hängt ja nicht alles davon ab, dass man fließend in der anderen Sprache kommunizieren kann. Dort ist dann auch Englisch oder Deutsch die Sprache der Begegnung. Das heißt, allein die Erfahrung, wie kommuniziere ich in einer anderen Umgebung? Wie versuche ich, meine Fremdsprachenkenntnisse, Englisch oder selbst meine Deutschkenntnisse so einzusetzen, mich mit anderen zu verständigen? Also diese Erfahrung, dass man in einer fremden Umgebung ist, sich ganz anderen Herausforderungen stellen muss, ist, glaube ich, das, was die Persönlichkeitsentwicklung, die nach so einem Austausch einsetzt, anregt. Beim Kurzzeitaufenthalt ist das intensiv in einer kurzen Zeit. Es ist vielleicht nicht ganz so prägend wie bei einem mehrmonatigen oder ganzjährigen Auslandsschulaufenthalt. Aber auch das bringt einiges in der persönlichen Entwicklung auf den Weg. Die Begegnungen, die Austauschbegegnungen finden ja in einem geschützten Rahmen statt. Das heißt, hier ist man im eigenen Klassenverband mit den Mitschülerinnen und ist diese Herausforderung der Kommunikation mit den Gleichaltrigen aus einem anderen Land nicht allein ausgesetzt. Also man hat Unterstützung. Und es kommt nicht darauf an, dass man grammatikalisch korrekt spricht, sondern dass man diese Fremdheitserfahrung auch einmal gemacht hat.
Ist die Einschätzung von Bernd Böttcher von der Initiative Austausch macht Schule. Sie möchte erreichen, dass jede Schülerin und jeder Schüler während der Schulzeit einen Austausch ins Ausland macht. Seit März können Studierende und Fachschüler die Energiepreispauschale beantragen. 200 Euro bekommen sie als steuerfreie Sonderzahlung. Sie ist als Entlastung für die gestiegenen Energiepreise gedacht. An der Pauschale gab und gibt es immer wieder Kritik, beispielsweise von Studierendenvertretern, weil sie aus ihrer Sicht zu spät gekommen ist und zu niedrig sei. Und wie sich nun herausstellt, haben noch immer mehrere hunderttausend Studierende keinen Antrag gestellt, fasst Uwe Jahn zusammen.
Rund 800.000 Studierende können noch die Energiepreispauschale erhalten, wenn sie die Einmalzahlung bis zum Monatsende beantragen. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, Kai Gehring von den Grünen forderte besonders junge Leute an den Berufs- und Fachschulen auf, von ihrem Anspruch Gebrauch zu machen. Das Geld sollte junge Menschen dabei unterstützen, höhere Heiz- und Energiekosten zu überbrücken, damit sie sich besser auf ihr Studium oder ihre Ausbildung konzentrieren können. Nach Angaben des Bundesbildungsministeriums liegt die Zahl der Anträge pro Tag aktuell bei bis zu 2000. Das variiere von Woche zu Woche. Demnach wird der Bescheid wenige Minuten nach Beantragung erteilt. Die Auszahlung kommt meistens nach wenigen Tagen. Eine Fristverlängerung über den 30. September hinaus ist laut Bundesbildungsministerium nicht geplant.
Finanzminister Christian Lindner hat heute im Bundestag den Haushaltsentwurf eingebracht und nach diesem Entwurf muss ja auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sparen. Was das beispielsweise für das BAföG bedeutet, dazu finden Sie auch eine Zusammenfassung auf deutschlandfunk.de. In Großbritannien droht mehr als 100 Schulen die Schließung. Ihre Gebäude sind so marode, dass auch ein Einsturz nicht ausgeschlossen werden kann. Grund dafür ist eine Betonsorte, die nicht so stabil ist wie gedacht. Und mittlerweile steht Premierminister Rishi Sunak in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, dass in seiner Zeit als Finanzminister Schulsanierungsprogramme gekürzt worden sind, obwohl er von Risiken des beim Bau verwendeten fehlerhaften Betons wusste. So ist der Vorwurf. Die Regierung hat den Schulen mittlerweile finanzielle Unterstützung zugesagt, um die dringendsten und drängendsten Arbeiten vorzunehmen. Unter anderem von Gewerkschaften und Oppositionsparteien gab und gibt es Kritik am Umgang der Regierung mit dem Thema, weil aus ihrer Sicht zu spät gehandelt wurde. Spät ist es jetzt auch bei Campus und Karriere geworden. Die Sendung geht zu Ende. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.